Jetzt freue ich mich, mit Ihnen zusammen heute an diesem vierten Advent diesen Gottesdienst zu feiern. In diesen Tagen wird ja viel von der Geburt des Kindes geredet. Manchmal fast zu viel vom Kind und zu wenig vom König. Wenn es bei Micha Ankündigung heißt, sieh, dein König kommt zu dir, dann kommt auch dort das Wort, warum schreist du denn so laut, ist der König nicht bei dir? Das wollte ich, dass bei Ihnen Jesus als König und Herr einziehen kann. Wir wollen miteinander das Lied singen von Philipp Friedrich Hiller, sieh, dein König kommt zu dir. 403, die Verse 1 bis 3 und Vers 5, 403, 1 bis 3 und 5. Beten. Jesus Christus, du unser König und Herr, wir freuen uns in diesen anbrechenden Festtagen über all den Vorbereitungen in unseren Häusern, in der Vorfreude auf die Tage der Stille. Am meisten freuen wir uns über dein Kommen, dass du bei jedem von uns anklopfst und einkehren willst. Und da wollen wir es offen vor dir aussprechen, dass bei uns so viel gar nicht festlich ist. Da sind Berge von Sorgen, da liegt alte, unvergebene Schuld und auch so viel Böses und Unreines. Und wir möchten dich bitten, dass du den ganzen Festschmuck mitbringst und dass du alles wegräumst, was deinem Kommen im Wege steht. Du weißt auch um manche Zweifel, um manches Fragen. Gib doch du uns Klarheit, dass wir gewiss werden, was du uns bringen willst. Ach Herr, wir wollen dir danken, dass du jetzt jedem von uns auch heute in dieser Stunde begegnen willst und dass wir auf deine Stimme hören können. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür, dir offen ist. Amen. Wir freuen uns, dass heute eine Familie in 3 Generationen musiziert. Familie Stahl, Dr. Müller und Reich mit einer Musik über den Choral »Lobt Gott, ihr Christen«, alle gleich von Michel Corrette. Schön, wenn es durch die Generationen so harmonisch miteinander klingt. Ich möchte aus Lukas 1 den Lobgesang des Zacharias lesen. Er war ja so erfüllt, wie sich die biblischen Verheißungen erfüllen und wie sie sich buchstäblich bestätigen. Lukas 1, Vers 67, und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Haus seines Dieners David. Wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Wer heute nach Israel kommt, zu den orthodoxen, strenggläubigen Juden, weiß, dass das Israel bis heute zusammenhält. Das Wissen, dass Gott alle seine Zusagen bis ins letzte Tüpfchen erfüllt. Und Zacharias erlebt das und sagt, da ist geschehen. Und Gott Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Das bezieht sich jetzt auf Johannes den Täufer, der ja das Bußwort dort am Jordan verkündigen ließ und die Menschen getauft hat zur Vergebung ihrer Sünden. Und nun beschreibt Zacharias das in einem ganz großen Bild durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe, der Sonnenglanz aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wir wollen nun das Lied singen von Johannes dem Täufer mit Ernst, o Menschenkinder, Lied Nummer 9, alle vier Verse, 9. Entschuldigung, das Musikstück, jetzt habe ich es ganz vergessen. Verzeihung, das war, so bin ich zerstreut. Wir wollen zuerst noch den zweiten Teil hören. sehr dankbar für diesen schönen Beitrag. Und nun wollen wir miteinander dieses Lied singen, mit Ernst, o Menschenkinder, Lied Nummer 9. Heute wird in unseren Kirchen über einen Abschnitt gepredigt aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 18 bis 22. Zwar geht es ja in der Adventszeit immer um die Ankündigung des Kommens Jesu durch die Propheten. Darauf nimmt Paulus noch einmal Bezug. Und er sagt nun hier, Vers 18, Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht ein Jein ist, ein Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht mal Ja und mal Nein, sondern es war lauter Ja in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen, auf alle, ist in Jesus das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Amen heißt, das ist gewiss wahr. Gott zum Lobe. Gott ist aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt, das war ja damals eine Weihehandlung beim König, der uns in ein hohes Amt gesetzt hat und, jetzt sagen wir nicht mehr versiegelt, sondern verplumpt hat und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist, den Heiligen Geist, gegeben hat. Vor ein paar Tagen habe ich in Basel in der Schweiz in einem großen Einkaufszentrum mit einem Verkäufer gesprochen. Der arbeitet dort als Christ. Sie kennen diese großen Kaufhäuser, wo man so fast alles kaufen kann. Möbel und Teppiche und Schmuck und Spielwaren mit so großen Parkplätzen drumherum. Und er hat seinen Chef gefragt, Sie haben ja eigentlich fast alles zum Verkaufen. Warum haben Sie eigentlich unter den vielen Artikeln, die Sie verkaufen, überhaupt nichts Christliches? Hat er nur gelächelt, der Chef, und sagte, wissen Sie, das verkauft sich schlecht. Das spricht ja gegen uns. Das spricht gegen unsere Zeit und gegen unsere Weihnachtserwartungen. Viele haben in diesen Tagen nur Erwartungen, die kann man mit glitzernden Angeboten und mit irgendwelchen mächtigen Geschenken befriedigen oder vielleicht noch mit Essen und Trinken. Ich musste daran denken, wie ich am letzten Sonntag durch eine ganz unerwartete Fügung die Gelegenheit bekam, als einziger Passagier mit einem Flugzeug der Vereinten Nationen ins Gebiet der Befreiungsorganisation UNITA in Angola einzufliegen und nach 12 Monaten totaler Abgeschiedenheit unsere Mitarbeiterin Margarete Roth zu besuchen. Es war bis zum letzten Augenblick unsicher und unklar, ob es klappen kann. Sie hat ja ein Jahr lang nichts mehr von uns gehört, von der Heimat. Und es ist, wie die Fachleute sagen, der schmutzigste Bürgerkrieg, der gegenwärtig in der Welt tobt. Und die Margarete Roth fiel aus allen Wolken, wie ich aus den Wolken plötzlich zu ihr kam. Aber am letzten Sonntag war ich dann in der kleinen Baptistengemeinde in Huambo, in dieser Stadt, um die 55 Tage gekämpft wurde, mit 50.000 Toten. Alles zerschossen und zerstört. Und ich durfte über das Wort predigen, das Volk, das im Finstern wandelt. Und das hat gepasst. Sieht ein großes Licht. Und über die da wohnen im finstern Land scheint es helle. Diese abgemagerten Kinder, keine Medizin, keine Versorgung, gar nichts funktioniert mehr. Und ich habe zu diesen angolanischen Christen gesagt, ihr müsst für uns beten in Deutschland. Unsere Leute sehen das Licht nicht mehr. Ihr seht das Licht. Wir sind wie bezaubert von dem vergänglichen Tand, der auf dem Markt der Eitelkeiten angeboten wird. Aber diese Menschen, das ist ja überall in der dritten Welt so, es hat überhaupt noch nie auch in den zurückliegenden Jahren irgendetwas zum Essen gegeben an Weihnachten oder zum Schenken. Und das wollen sie auch nicht. Aber dort in Huambo werden sie in den Weihnachtstagen durch die zerschossenen Straßen ziehen und ihre Jesuslieder singen. Ob wir es noch merken, was das Angebot ist von Weihnachten, das verkauft sich so schlecht. Das spricht gegen uns. Was suchen wir an Weihnachten? Was sind unsere Erwartungen, unsere Wünsche? Freude, Freude, Überfreude. Jesus wehret allem Leide. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Nun gibt es ja auch bei uns manche Leute, die fragen, was bringt Weihnachten? Was ist noch dran? Warum feiern wir denn Weihnachten? Nein, nicht wegen Chrom und Computern und Lichterglanz und Sternen und Tannenbaum, das sind alles Äußerlichkeiten, sondern weil uns die so groß ist, dass Gott seine Pläne, die großen Gottespläne wahrmacht und in diese Welt als Heiland und Erretter kommt. Und davon muss in diesen Tagen geredet werden und heute hilft uns dieses Wort von dem Apostel Paulus noch ein wenig mehr, das zu verstehen und zu begreifen. Ich habe es wieder gegliedert und möchte als ersten Punkt sagen, Jesus verbürgt uns die absolute Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Zusagen Gottes. Jesus verbürgt uns die absolute Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Zusagen Gottes. Nun wissen Sie ja alle, dass in unseren Tagen die Bibelkritik Mode ist. Kein einziger unter uns, der nicht auch schon in seinem Leben ganz vergnügt und lustig angefangen hat, seinen Glauben sich so recht selbst zusammenzuschneidern und sagen, das stelle ich mir so vor und nach meinem Denken muss das vielleicht so sein. Ich weiß nicht, wie weit Sie gekommen sind mit Ihren Überlegungen. Kann man überhaupt dem Wort Gottes in der Bibel Glauben schenken? Ist das verlässlich? Ist das wahr? Jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen ging. Manchen geht es beim Bibellesen so, dass sie davor sitzen vor der Bibel und sagen, das ist mir ein Buch mit 7 Siegeln, da komme ich nicht dahinter, das ist mir verschlossen. Das ist allen schon so gegangen. Das ist gar nichts Besonderes bei Ihnen. Wenn Sie wissen wollen, wie man die Bibel verstehen kann, dann müssen Sie auf dieses Wort des Paulus achten. Jedes Bibelwort bekommt erst einen Lichtschein, durch den man es verstehen kann, von Jesus her. Es gilt auch für das Alte Testament, für die Propheten. Alle Worte der Bibel werden erst von Jesus her zugänglich. Sie bekommen erst von Jesus her einen Lichtschein. Erst von Jesus her habe ich den Schlüssel, wo ich die Tür aufmachen kann, sodass ich es verstehe. Ich kann es Ihnen kurz erklären. Im Neuen Testament wird erzählt, wie Jesus als 12-Jähriger damals bei dieser Bar Mitzwa-Feier, entsprechend unserer Konfirmation, in Jerusalem war und dann zurückblieb im Tempel. Die Eltern suchen ihn, sie kommen zurück und finden ihn, wie er mit den Schriftgelehrten zusammensaß. Nun wissen Sie, dass die Rabbinen, die Schriftgelehrten, die Bibel in- und auswendig können. Ach, keiner von uns kann das je erreichen, wie die das Alte Testament durch und durch kennen, natürlich in der Ursprache und verstehen. Aber als der 12-jährige Jesus mit ihnen sprach über die Schrift, da sagten die, das haben wir überhaupt noch nie gemerkt. Da hat Jesus ihnen erst das Verständnis aufgeschlossen. Und sie entsetzen sich über seinen Verstand. Wer Bibel verstehen will, muss die Bibel mit Jesus lesen. Und nur von ihm her kann man das richtig begreifen. Es stehen ja in der Bibel wirklich wunderliche Dinge drin. Das will ich gar nicht verschweigen. Und wir machen es mal zur Probe aufs Exempel. Da steht drin, eigentlich ein ganz grausames Bild, wie ein Lämmchen am Spieß im Feuer gedreht wird. Der Braten eines Lämmchens. Das ist also ein schreckliches Bild. Die Tierschützer erregen sie. Wie kann sowas in der Bibel drin stehen? Und da wird gesagt, das ist ein Hinweis auf das geschlachtete Lamm Jesus. Oder wird erzählt von einer ehernen Schlange, die an ein Holz hingenagelt wird. Was soll das unsinnige Bild? Mose hat es ja in der Wüste gemacht. Und Jesus selber greift darauf zurück im Gespräch mit Nikodemus und sagt, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben finden. Und wenn dann vom Tempel drin steht und wie die Opfer dargebracht werden und wie Blut fließt, dann ist das alles ein Hinweis, der sich im Kommen Jesu erfüllt. Das ist der wirkliche Tempel, das ist das Heiligtum, das ist der Altar, das ist der hohe Priester. Und dann sehen Sie das, wie das in der Bibel immer hin und her geht, die Erfüllung, die Erwartung. In der Bibel stehen auch schreckliche Ereignisse beschrieben drin von unheimlich bösen Taten, die Menschen tun. Von Mord und Totschlag, von Streit, von Eifersucht, von Ehebruch. Warum steht denn das in der Bibel drin? Weil da die Sehnsucht erklingt. Wann endlich kommt denn der Retter, der der Schlange den Kopf zertritt? Ja, es gibt den bösen Feind, den Teufel, der unser Menschenherz vergiftet. Und die Sehnsucht ist da, der muss doch kommen, der Heiland, der Erlöser, der Retter. Und fühlt sich das in Jesus. Und ich kann das alles nur verstehen, weil die ganze Bibel eine Einheit bildet. Unauflöslich.
und hängt ganz eng zusammen. Steht zum Beispiel die Geschichte drin von einem Evangelisten, der feige war und versagt hat, namens Jona, und der dann mit einem Schiff ausbüchsen wollte. Und dann kam ein großer Sturm und schließlich ließ er sich ins Meer werfen. Eine abenteuerliche Geschichte. Und dann haben manche immer gesagt, ich habe das auch nie so richtig verstanden, wie das war. Da heißt es, und Gott schuf einen großen Fisch. Und er verschlang diesen Jona. Und ist ganz interessant, welche Meinung Sie über dieses Ereignis haben. Aber viel wichtiger ist mir, dass Jesus selbst sagt nach dem Neuen Testament, dieses Zeichen sei das einzige Zeichen, das der Menschheit gegeben sei. Als Wundererweis seiner Macht und Größe. Denn so werde er begraben sein, bis er auferstehe. Das Zeichen, an dem die Welt ihn erkennen kann. Und auf einmal ist das wichtig. Jona-Geschichte, ganz neu im Licht Jesu gedeutet und verstanden. Also wissen Sie, wenn Sie Jesus aus der Bibel wegnehmen, Jesus, den Gottessohn, den Erfüller, doch großen Zusagen Gottes, was bleibt übrig? Ein furchtbar langweiliges Dokument der Religionsgeschichte des Nahen Ostens, sonst gar nichts. Lohnt sich gar nicht mehr zum Lesen. Sondern das Aufregende beim Bibellesen ist, wo finde ich da die Spuren Jesu und wie hängt das zusammen? Ein Wort geht zum anderen. Gehen Sie mal nachts, wenn wieder ein wolkenloser Himmel ist, hinaus und schauen Sie in den dunklen Sternenhimmel. Wie viel Lichter leuchten dort oben am Sternenhimmel? Ich verstehe nicht viel vom Sternenhimmel, ich sehe nur die Sterne funkeln. Aber wenn dann einer kommt mit astronomischen Kenntnissen, der kann uns erklären und sagen, jeder dieser Sterne hat eine feste Bahn und das ist durch die Jahrmillionen bis auf den letzten Millimeter noch viel präziser getimt und hineingeschossen auf die Umlaufbahn, als jeder Satellit bis heute geschossen werden kann. Vom Schöpfer, vom ewigen Gott. Und Gott hat ihnen die Bahn gegeben, nach der sie ihre Kreise ziehen. Und jetzt merken Sie auf einmal, mit den Bibelworten ist es genauso. Die laufen durch die Zeit und sie erfüllen sich. Und sie werden einmal die Augen aufreißen der Ewigkeit. Wie sie sagen, es ist nicht eins dahingefallen. Alle Gottesverheißungen sind in Jesus bestätigt. Und nicht bloß im Kommen, sondern sie sind noch einmal neu bekräftigt, bis sie sich endgültig in der Wiederkunft Jesu im neuen Himmel und in der neuen Erde erfüllen. Und zwar bis zum letzten Tüttelchen, bis zum letzten Häkchen werden sie erfüllt werden. Und dass Sie das noch ein bisschen besser verstehen, das sind ja nicht irgendwelche toten und abstrakten Lehren, die uns die Bibel gibt, sondern hinter jedem Wort sehen Sie in das barmherzige, liebende Herz Gottes, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Wenn Sie das nicht sehen können, haben Sie noch gar nichts verstanden in der Bibel. Der Vater brennt und sucht Sie und will zu Ihnen. Und in seinem Wort ist Energie. Er will jetzt alles verändern. Er will das in Kraft setzen. Er will das durchführen. Und er will das schaffen und möglich machen, was er verheißen hat. Alles muss pünktlich erfüllt werden und absolut zuverlässig. Ja, das merkt man ja dann beim Bibellesen, wie das immer wieder kommt. Es geschah, wie geschrieben steht. Genauso war es. Und durch alle Wirren der Menschen, durch diesen verrückten Steuererlass, den da der Herodes ergehen ließ, hat sich da plötzlich das Prophetenwort erfüllt. Und genau da muss Maria ihr Kind gebären, in Bethlehem, wie Micha verheißen hat. Nein, es war ja nicht Micha, er war ja nur das Sprachrohr Gottes. Es erfüllt sich. Aber jetzt ist mir wichtig, dass Sie nicht bloß an dem stehen bleiben, sondern an das sehen, was hinter diesem Reden Gottes steht. Sein brennendes Herz, der Sie sucht. Und mit seiner Liebe Sie erreichen will und Ihnen das zusagt, ich habe dich doch lieb. Ich bin doch bei dir. Ich will doch dein Leben beschenken. Ich will dich tragen und halten. Ich will vor dir den Tod zerbrechen. Ich will dich hinüberführen zum neuen Leben. Ich will mich mächtig in deinem Leben als Heiland und Retter erweisen. Das ist das Größte, wenn man dann vor Jesus steht und ihn sieht mit dem Blut und den Wunden und sagen kann, ja, er hat mich lieb. Und er hat meine Schuld hinweggetan und ich gehöre ihm auf immer und ewig. Das war der erste Punkt, der mir wichtig war. Jesus verbürgt uns die absolute Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Zusagen Gottes. Ist alles in Kraft gesetzt. Zweiter Punkt, nur auf diesem Grund kann man gewiss und fest glauben. Ich muss noch einmal ausholen, was damals in Korinth los war. Da hat Paulus den Korinthern einige Termine genannt. So wie wir jetzt Termine nennen. Im nächsten Jahr, gut, da planen wir einmal. Ich komme wieder durch, sagt er, durch Korinth. Als dann der Termin näher rückte, hat er diesen Termin nicht einlösen können. Ist es bei Ihnen auch schon mal passiert? Ja, sicher. Weil Gott uns führt, sind wir mal hier, mal dort. Wir sind immer wieder frei. Die Leute haben dann ein bisschen giftig gesagt. Bei den Korinthern war das ja ein spannungsreiches Verhältnis zwischen Paulus und der Gemeinde. Haben sie gesagt, guck, der Paulus ist ein Spruchbeutel. Auf den kannst du dich nicht verlassen. So ist sein ganzes Reden. Und nun fängt der Paulus an und sagt, ihr habt ganz recht. Nur, wenn ich das Evangelium predige, da gibt's nicht ein halbes Ja und ein bisschen Nein oder ein Jein oder eine Mischform. Da gibt's nur eindeutige Aussagen. Im Evangelium haben wir ein ganz gewisses Wort vor uns, auf das man sich verlassen kann. Das gültig ist, das Gott einlöst, bis ins Letzte. Jetzt habe ich natürlich Schwierigkeiten. Sie wissen ja, dass unsere theologische Wissenschaft heute das Bibelwort zerlegt und in Frage stellt, hinterfragt, in alle Einzelteile auseinandermontiert. Also bis jetzt hat die Theologie noch nichts gefunden an neuem Evangelium, was wert wäre, erwähnt zu werden. Da werden zwar einige menschliche Alltäglichkeiten als Inhalt genannt, aber es ist zu wenig, auch wenn Sie den babylonischen und den persisch-iranischen Mythos nehmen und Qumran und was Sie alles dazu nehmen. Übrigens, von der Archäologie und allen Forschungen her gibt es überhaupt keinen Grund, nur an einer Stelle dem biblischen Zeugnis zu misstrauen. Ich möchte Sie einmal fragen, was glauben Sie? Wenn Gott diese Welt geschaffen hat, Sie brauchen das ja nicht zu glauben, aber das ist der Anfang, nicht mal des christlichen Glaubens, sondern des allgemeinen religiösen Glaubens, dass der Schöpfer Gott da ist. Wie hat er denn die Welt geschaffen? Durch sein Wort. Es werde. Und nur dieses Es werde hat diese unermessliche Vielfalt der Natur geschaffen. Diese Gattungen, diese einzelnen Familien, diese unendliche Schönheit und Harmonie. Wenn Gottes Wort dies in Kraft setzen kann, wie ist das dann erst, wenn uns Gott sich in seinem Wort offenbart, damit wir an ihn glauben? Meinen Sie, dann hätte Gott dieses Wort verstümmelt, so übergeben, dass man es nur begreifen kann, wenn man ein Universitätsstudium hinter sich hat? Meinen Sie, er hätte es nicht so gegeben, dass es die Einfältigen und die Kinder verstehen können? Und das ist alles, was man braucht zur Seligkeit. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Jesus, der Heiland, euch ist der Heiland geboren. Und ich darf Ihnen sagen, es gibt nur eine Weise, das Bibelwort zu verstehen, so wie es Gott gesagt hat. Und es wird auch durch all die Jahrhunderte keine Theologie was anderes finden können, als immer nur wieder dieses eine Wort, dass man im Leben und im Sterben glauben kann. Dass so wie es ist, so verlässlich, zuverlässig ist, dass man es gar nicht umdeuten braucht, ist Gott denn ein Mensch, dass er lüge, sollte etwas sagen und nicht halten? Gott hat uns herausgefordert, sagt, meinst du das wirklich? Es ist das Recht eines jeden Menschen, Gott zu sagen, ich traue dir nicht, du bist ein Schuft, du lügst. Und deinem Wort kann ich mich nicht anvertrauen. Das ist Ihre Entscheidung. Da scheidet sich Glaube und Unglaube. Und darum war in der urchristlichen Gemeinde ein Brauch, dass man in der Verkündigung immer dazwischen Amen gerufen hat. Also in manchen freikirchlichen Gruppen ist das noch üblich. Ich möchte nicht unbedingt einführen. Aber es war Schönes, wenn man sagt Amen. Man sagt, ich kann das aus vollem Herzen unterschreiben. So ist es. Das ist gewiss. Wahr. Und Paulus hat Wert darauf gelegt und hat gesagt, alle Gottesverheißungen sind in Jesus bestätigt. Jetzt müsst ihr auch fröhlich Amen dazu sagen. Mir ist auf meiner Reise so gegangen, jetzt die letzte Woche, wo ich so viel Wunder Gottes erlebt habe. Ich habe selber nicht mehr daran geglaubt, dass es oft gehen kann. Als ich auf dem Flughafen Luanda einfuhr auf den Militärteil, wurde gerade an der Boeing 707 die Türe verschlossen und war gerade fertig zum Abflug. So lang lief es gerade und war fast alles verloren. Und dann ging nochmal die Türe auf. Das sind so manchmal so Momente, wo man sagt, wie das in unserem Leben läuft, wie das Gott tut, wie er das erfüllt. Und da habe ich bloß staunen müssen über die Losungsworte. Der Herr hat Gnade zu deiner Reise gegeben, sagt, ist Losungsbüchlein eigentlich bloß für mich geschrieben? Nein, ich habe auf einmal gemerkt, wenn man Zeit hat und über ein Wort allein nachdenkt, dann merkt man, wie das in dein Leben hineinspricht. Und so geht's Ihnen mit jedem Gotteswort der Bibel, das Sie nehmen. Sie werden sagen, genau für mich geschrieben, genau für meine Situation. Jetzt dürfen Sie Ja dazu sagen und sich dazu stillen und das unterschreiben und sagen, das ist für mich gegeben. Ein volles, herzliches Ja für mich. Sehen Sie, wenn Sie das nicht sagen, dann bleibt das alles sehr leer. Die Gottesverheißungen sind Ihnen gegeben und das will das Weihnachtsfest bei Ihnen bewirken, dass Sie sagen, Herr, dein Wort ist wunderbar und es leitet mich und ich habe einen sicheren Grund für mein Leben. Jetzt noch ein letztes, ein dritter Punkt. Nicht nur mit dem Mund sollen wir das bekennen, sondern mit unserem ganzen Leben bekräftigen. Es ist ja heute immer wieder eine Frage, wie kann man das Evangelium verständlich machen? Ich leide ja auch darunter, wenn ich heute Menschen am Heiligen Abend das Evangelium predigen will, da denke ich ja, wenn ich es den Menschen anpassen wollte, dann käme irgendwo noch eine Märchenfigur raus. Oder wie kann man das Evangelium den Menschen rüberbringen, so dass sie das verstehen können? Heute ist das immer so, dass die Menschen sagen, ja nur soweit ich es akzeptieren kann, von meinem kritischen, logischen Denken her kann ich das nur noch akzeptieren, was ich sowieso schon weiß. Nichts Neues, keine Offenbarung, übrigens nicht, was mich in Frage stellt, kann ich akzeptieren. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn das Evangelium sich vor unserem Verstand legitimieren müsste, so wäre es mit Dreck versiegelt. Das heißt, gar nicht wichtig, ob ich Ja dazu sagen kann oder nicht. Die Wahrheit des Evangeliums kommt von Gott und Gott ist viel größer als ich. Aber es war es dem Paulus doch noch wichtig, dass versiegelt ist, verplumpt ist und sagt, jetzt ist wichtig, dass es in unserem Leben, dieses Gotteswort, dieses Jesuswort, eine Veränderung bewirkt und unser ganzes Wesen umgestaltet. In dem Augenblick, wo einer von Herzen Amen dazu sagt, das Unterschreiben sagt, das ist gewiss wahr. Ich glaube das, was mir verkündet wird. Was mir das Evangelium zuspricht, Jesus Christus ist mein Herr. Er ist der Sieger über den Tod. In dem Augenblick ist über unserem Leben die Königsherrschaft Jesu ausgebreitet. Und ich kann Ihnen sagen, in dem Augenblick, da beginnt etwas Neues im Leben, da kann dieses Wort Sie auch mehr und mehr verändern und verwandeln und neu gestalten. Und aus ihnen einen ganz neuen Charakter formen. Da sagt er, das ist wie bei der Ratenzahlung. Die erste Ratenzahlung ist gemacht. Das ist der erste Glaubensschritt. Einer hat Ja dazu gesagt. Und dann kann man auch die anderen Gaben bekommen. Der uns das Unterpfand, den Geist, den Heiligen Geist gegeben hat, der wird unser Leben auch jetzt so verändern, dass es der Königsherrschaft Jesu entsprechend wird. Ich bin so fasziniert, dass wir das herrliche Evangelium von Jesus haben. Das Wort der Verheißung, das wir in diesen Adventssonntagen immer wieder gehört haben. Dieses Wort möchte in Ihrem Leben nicht bloß ins Ohr, nicht bloß ins Herz, nicht bloß in Ihr Gemüt, sondern möchte Ihr Tun durchdringen, Ihren Willen erfüllen. Möchte aus Ihnen einen Menschen des Gehorsams machen, zur Ehre Gottes, dass das Amen aus unserem Leben erklingt, Gott zu lobe, dass unser brüchiges, fehlerhaftes Menschsein ein Loblied Gottes wird, das kann er tun und das will er wirken. Und so wie das Wort sich erfüllt hat bei der Geburt Jesu, bis in alle Details, so möchte Gott alle seine Verheißungen in Ihrem Leben pünktlich und zuverlässig, buchstäblich erfüllen. Sie können sich felsenfest darauf verlassen. Amen. Jetzt singen wir noch dieses Lied der Verheißung, Gott sei Dank durch alle Welt, Lied 11, die Verse 1 bis 5. Und beten. Dafür wollen wir dir danken, lieber Herr, dass du dein Evangelium nicht abhängig machst von Menschenweisheit oder von unserer Verstehenskraft, sondern allein von deinem Erbarmen. Du redest als der König und Herr. Und du stehst zu deinem Wort. Und dein Wort macht uns weiser, als alle gelehrten Leute sind. Und wir können nur kommen und sagen, wir brauchen erst noch deine Weisheit. Wir brauchen deine Erleuchtung, um immer mehr zu begreifen von deinen Geheimnissen. Und vielen Dank, dass du uns auch jetzt in diesen Weihnachtstagen deine Liebe erst ganz neu zeigen willst. Dein Erbarmen, deine Treue. Und deine Wahrheit, dass du uns auch ganz neu zeigst, wer wir sind und wie wir von dir beschenkt werden. Wir möchten dich bitten, dass doch auch in unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen viele Leute dich finden und dir begegnen. Dass sie plötzlich in deinem Licht stehen, wie einst die Hirten auf dem Felde. Und dass sie dein Reden vernehmen. Ach Herr, wir sind Staub und Asche. Bewahre uns vor Hochmut und Überheblichkeit auch in unserem Denken, auch im Urteil über dein Wort der Bibel. Hab vielen Dank, dass du immer wieder uns nachgehst und uns immer wieder dorthin zurückführst, wo du uns das Geheimnis deines Wortes erst aufschließen kannst. Und wir danken dir, dass du alles bestätigst, was du geredet hast und dass wir es erleben dürfen, auch in unserem Leben. Dass du dein Wort nicht brichst, sondern dass dein Wort wahr ist und nicht trügt. Und nun bitten wir dich auch für die Menschen in dieser leidenden Welt, auch in diesen Weihnachtstagen, gib ihnen dieses fröhliche Reden von dir, dass andere Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, die verzagt sind, neues Vertrauen, neue Hoffnung von dir schöpfen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, Ewigkeit. Amen.
Und nun dürfen wir unseren lieben Gast aus Japan bitten, zusammen mit der Übersetzerin hierher zu kommen und uns noch ein Wort zu sagen.
So, Sie müssen ans Deutsche ins Mikrofon, das Japanische verstehen wir eh nicht so gut. So.
おはようございます。
Guten Morgen.
私はドイツ語が全くできません。
Ich kann überhaupt kein Deutsch.
でも皆さんにとって外国語である日本語は上手に話せます。
Aber ihr könnt wahrscheinlich alle Japanisch.
日本のクリスチャンも世界中のクリスチャンも全てのクリスチャンが知っている言葉があります。
Aber es gibt eine Sprache, die alle Christen auf der ganzen Welt verstehen.
3つあります。
Das sind drei. Drei Worte, die alle verstehen.
The first one is Hallelujah.
Das erste heißt Hallelujah.
Second one is Amen.
Zweite heißt Amen.
The third one, Coca-Cola.
Dritte heißt Coca-Cola.
日本は宣教の大変難しいところです。
In Japan ist die Missionsarbeit sehr schwer.
アジアのエリコと呼ばれています。
Es wird das Jericho Asiens genannt.
いろいろな理由が考えられます。
Dafür gibt es verschiedene Gründe.
その一つは、日本人には本当の神様がわかりません。
Japaner wissen nicht, wer wirklich Gott ist. Das ist ein Grund.
本当の神様を表す言葉がないんです。
Es gibt auch kein Wort, das Gott ausdrückt.
神という言葉は悪霊でも人間が作った神でも何でも表す言葉です。
Das Wort 神、das Gott als für Gott verwendet wird in Japan, wird auch für Götzen verwendet. Das ist das gleiche Wort.
ですから日本人は本当の神様について教えていかなければならない。
Deshalb müssen wir den Japanern sagen, wer Gott ist, was sich hinter diesem Wort Gott verbirgt.
神様がいるかどうか教えなければなりません。
Es ist notwendig, dass wir den Japanern sagen, dass es wirklich einen Gott gibt.
ですから時間がかかります。
Das braucht Zeit.
でもそんな日本人である私も本当の作り主である神様を知りました。
Aber ich selbst als wirklicher Japaner habe Gott als den Schöpfer und Herrn persönlich kennengelernt.
日本人は本当の神様を知りませんから、お金や物で心を満たそうとします。
Weil die Japaner Gott nicht kennen, versuchen sie die Leere ihres Herzens mit Geld oder materialistischen Dingen zu füllen.
でも本当の満足がありません。
Aber die Japaner haben keine echte Befriedigung in ihrem Leben.
でも本当の神様を知った私は心から感謝し満足しています。
Ich bin so dankbar, dass ich in meinem Leben Gott begegnet bin und wirkliche Erfüllung meines Lebens kennengelernt habe.
たくさんの日本人が心の虚しさを求めて生きています。
Viele Japaner haben eine gewisse Sinnlosigkeit, empfinden eine Sinnlosigkeit des Lebens.
宣教は難しいですけれども、確かに神様は働いています。
Missionsarbeit in Japan ist schwierig, aber dass Gott am Werke ist, darüber gibt es keinen Zweifel.
ぜひ日本のために祈ってください。
Bitte beten Sie für Japan.
日本が変われば、アジアが変わるはずです。
Wenn Japan sich verändert, wird Asien sich verändern.
日本はまだ 1% にもいかないクリスチャンしかいません。
Es sind nicht einmal ganz 1% Christen in Japan.
カトリックも異端も全部含めて 1%。
Alle christlichen Gruppen, auch Sekten, sind in diesem 1% mit enthalten.
本当に難しい国です。
Das ist, es ist immer noch sehr schwierig in Japan, Menschen zu bekehren.
ジョンストン先生たちをこの教会が送り出してくださって心から感謝しています。
Ich bin sehr dankbar, dass Sie den Missionar Johnston nach Japan entsandt haben.
非常に戦いが激しいですけれども、私たちの教会も喜んで協力をしています。
steht in einem geistlichen Kampf, aber meine Kirche unterstützt ihn.
続けて祈っていただきたいと思います。
Bitte beten Sie weiter für Herrn Johnston und seine Missionsarbeit dort.
Johnston 先生ご夫妻からよろしくと言
います。 Und der Herr Johnston und seine Frau sagen Ihnen allen viele Grüße.
Thank you. Das ist schön, dass er Grüße mitnehmen kann. Und liebe Schwester, er darf jetzt auch gern noch Videoaufnahmen machen beim Ausgehen oder vor der Kirche oder wie er es will. Sie bewegen sich jetzt noch frei in den letzten anderthalb Minuten. So, wir freuen uns, diesen Bericht zu haben. Wir wollen auch heute unsere Gaben geben, wenn Sie etwas einlegen, für diese Missionsarbeit in Japan durch unsere Missionarsfamilie Johnston, Sibylle und Alec Johnston, die diesen Dienst tun. Das ist so wichtig, dass etwas begriffen wird vom Handeln Gottes, der sich an sein Wort gebunden hat, dass Menschen Ja zu ihm sagen, weil Gott Ja zu ihnen sagt. Ich darf noch darauf hinweisen, dass Sie diesen Notizenzettel jetzt brauchen wegen der Gottesdienste in den Feiertagen über Silvester. Man kann das alles nicht ansagen. Am Heiligen Abend ist der Gottesdienst um 10 Uhr für die, die keine Kinder haben, am geeignetsten. Ist auch am Platz, vom Platz her am unproblematischsten. Wir haben jetzt ja um 3 Uhr noch einen zusätzlichen Gottesdienst für Kinder und um 17 Uhr. Aber um 22 Uhr dann der dann wieder etwas stiller ist und auch nicht so unter Druck steht durch die Unruhe. Notizenzettel, dass Sie den mitnehmen, den Büchertisch, den wir zum letzten Mal aufgebaut haben. Da gibt's ein schönes Buch, das ich allen empfehlen will, die Kinderfamilien haben, dieses Buch Gebet für die Welt von der Frau des Patrick Johnston, der das Gebet für die Welt herausgegeben hat, wo Kinder früh in die Weltmission hineingeführt werden. Das liegt dort drüben auf dieser Seite. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.